Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zur Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Im Studio verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke.
Meine Gäste heute im Studio von Radio Okawelle sind Gudula Wegmann und Burkhard Jäger vom Friedenszentrum Braunschweig. Unser Thema heute lautet Flüchtlingsproblematik. Ihr habt euch auf eurer Homepage unter anderem auch zur derzeit sich verschärfenden Flüchtlingsproblematik geäußert. Was hat euch dazu bewogen? Inwieweit zählt ihr diese Thematik zur traditionellen Friedenspolitik?
Ja, wir sind der Meinung, dass die Flüchtlingsproblematik eine sehr große friedenspolitische Relevanz hat. Denn wir sehen unsere Aufgabe nicht nur darin, gegen Waffenproduktion und Waffenexport unsere Stimme zu erheben, sondern wir sind auch der Meinung, dass die Flüchtlingsproblematik eben ein Aspekt dieses Gesamtzusammenhanges ist, in dessen Konsequenz zum Beispiel auch die Waffenproduktion und ihr Export sich, ja, wie man ja sagen muss, mittlerweile exponentiell entwickelt. Also als Beispiel vielleicht eine Zahl. Deutschland hat ja, wie man ja den Medien entnehmen konnte, mittlerweile in diesem Jahr schon ein Waffenexportniveau, das an das Niveau des gesamten vorhergehenden Jahres heranreicht.
Ja, wir sehen sogar eine krisenverschärfende Politik in Europa. Also nichts von Deeskalation, sondern seit dem Ende des Kalten Krieges 1989 wurden die Hoffnungen auf Friedensdividenden nach und nach abgebaut. Die Kriege um das zerfallende Jugoslawien sind da zu nennen, der Krieg in Afghanistan, im Irak, in Libyen und die Kriege letztlich jetzt in den alten Beherrschungsgebieten der Sowjetunion, also der Krieg Georgien gegen Russland 2008, jetzt der Konflikt um die Ukraine.
Könnt ihr diese krisenverschärfende Politik etwas mehr präzisieren?
Wir sehen, dass zum Beispiel nach dem Zusammenbruch des sowjetisch dominierten Blockes in Mittel- und Osteuropa eben keine Entspannung eingetreten ist. Das Gegenteil ist ja der Fall. Der Zerfall Jugoslawiens beispielsweise wurde durch entsprechende Ermunterungen von Seiten westlicher Staaten forciert. Wir haben ja gesehen, dass hier ein Machtvakuum entstanden ist im Zuge des Zusammenbruchs des sowjetisch dominierten Blockes. Und im Rahmen dieses Machtvakuums haben zentrifugale Bestrebungen auf dem Gebiet des ehemaligen jugoslawischen Staates Raum gegriffen, aufgrund des ökonomischen Gefälles, die einzelnen jugoslawischen Einzelrepubliken ausgezeichnet haben. Folgen bekanntermaßen der Krieg in Bosnien-Herzegowina und natürlich und hier in erster Linie der bekannte völkerrechtswidrige Krieg um Kosovo im Jahre 1999. Wir sind der Meinung, dass die NATO entgegen anderslautender Versicherungen, zum Beispiel noch Gorbatschow gegenüber, die aber leider ja nur mündlich erfolgt ist, sodass also dort die russische Seite eben leider nichts Schriftliches in der Hand hatte, dass die NATO eine seit dem Ende des Kalten Krieges eine Expansionspolitik bis quasi vor die Tore Moskaus betreibt. Also in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel der Krieg Georgiens gegen Russland zu sehen. Es ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch nicht ganz unwichtig zu bemerken, dass dieser Krieg im Jahre 2008 in einem Zusammenhang stand zwischen Planungen, die bereits in diesem Jahr zu beobachten waren, sowohl Georgien als auch die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Und diese Initiative, die von Seiten der USA kam, ist ja dann, was wenige wissen, aufgrund von Interventionen von Seiten Deutschlands und Frankreichs dann eben gescheitert. Aber dieser Krieg Georgiens gegen Russland ordnet sich in diesen Zusammenhang ein. Natürlich ist als aktuellstes Beispiel hier die Krise um die Ukraine zu nennen. Und ich denke, dass diese Krise leider uns noch eine ganze Zeit erhalten bleiben wird und ja, so etwas wie eine schwerende Wunde in Mittelosteuropa bleiben wird. Es ist vielleicht in diesem Zusammenhang nicht ganz unwichtig, noch anzumerken, dass ja ein russisches Angebot vor einigen Jahren, also zu Beginn der Putin-Ära, soweit ich weiß, zur Schaffung einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur vom Westen nicht aufgegriffen worden ist. Das heißt also, dass hier eine Bahn beschritten worden ist, ja mehr oder weniger bewusst, muss man sagen, die leider zu den Problematiken, die wir jetzt vorliegen haben, auch geführt hat.
In Afghanistan und im Irak hat man seit 2001 ja angeblich einen Krieg gegen den Terror geführt. Dabei wurde die Infrastruktur des Irak vollkommen zerstört und der Irak gehört seitdem neben Syrien, dem Jemen, Somalia, Libyen zu den Failed States dieser Region. Die ganze Zivilisation in den Staaten hat Rückschritte erlitten. Es gibt einen gesellschaftlichen Entkopplungsprozess, es gibt keine Rechtssicherheit mehr und der Gewaltpegel ist sehr stark angestiegen, was man besonders jetzt auch in Syrien sieht. Nicht zuletzt wird von außen auch dieser Bürgerkrieg in Syrien befeuert, weil man den dominierenden Einfluss in der Region unbedingt erkämpfen will. Der Aufstieg des IS ist ohne diese Rahmenbedingungen, also die Entkopplungsprozesse in der Gesellschaft und die mangelnde Rechtssicherheit, gar nicht mehr denkbar.
Ja, ein weiterer Aspekt dieses Gesamtzusammenhanges aus einer anderen Weltregion ist in Nordafrika zu nennen. Hier gibt es ja insbesondere im Gebiet Mali-Libyen ein Beispiel dafür, dass hier eine fatale Dialektik aus Militärinterventionen und Bürgerkriegen im nördlichen Afrika auch stattfindet. Was heißt das? Das heißt, dass sich im Zuge dieser Gesamtentwicklungen diese Staatswesen zum großen Teil ökonomisch, wirtschaftlich und politisch destabilisieren, dass Militärinterventionen provoziert werden und dass eben als Ursache für diese Militärintervention in aller Regel auch eben dieser sogenannte Krieg gegen den Terror herhalten muss, gegen Bewegungen wie zum Beispiel Boko Haram, wie die Tuareg oder gegen diverse ex-islamistische Gruppen, beispielsweise in Libyen, die aber sich natürlich erst im Zuge westlicher Interventionen eben herauskristallisiert und herausgebildet haben.
Welche friedenspolitischen Initiativen schlagt ihr vor, um hier eine Wende zum Besseren zu erreichen?
Dafür wollen wir erstmal definieren, was ist überhaupt Friedenspolitik oder wie verstehen wir Friedenspolitik? Wir verstehen darunter eben nicht nur Sonntagsreden, also Appelle, die in der Regel ohne reale Folgen bleiben. Wir verstehen auch nicht nur sinnvolle Projekte darunter. Also wir finden viele Projekte sinnvoll. Also jetzt zum Beispiel von Ohne Rüstung leben. Diese Projekte finden wir sehr gut. Und insbesondere, was uns am Herzen liegt, ist das, was das Forum Ziviler Friedensdienst macht, nämlich Ausbildung von Friedensfachkräften, die auch in Konfliktgebiete gehen und dort eben versuchen, die Konflikte anders als mit Gewalt aufzuarbeiten. Ja, wir sehen das da auch wichtig, dabei auch für sehr wichtig an, dass wir über Fakten informieren, über Ursachen und auch die Interessen, die jeweils zu bestimmter Politik führen, die eine friedliche Welt verhindern und bis jetzt auch immer schon verhindert haben.
Was heißt das denn konkret nun für die Friedenspolitik?
Ja, das heißt für uns zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass die derzeit sich vollziehenden humanitären Katastrophen im Mittelmeer und natürlich auch anderswo, wenig bekannt ist natürlich auch, dass sich an der Grenze zwischen Mexiko und der USA ja ähnliche Dramen abspielen, sich nicht erklären lassen, ohne hinzuweisen auf Strömungen und Interessen, die insbesondere nach 1989 über eine sogenannte Neuordnung der Welt resonieren. Ich denke hier insbesondere an die Neokons, also die sogenannten neokonservativen Fraktionen der USA. Ich denke hier an Autoren wie den ehemaligen Sicherheitsberater von Präsident Carter, Zbigniew Brzezinski, der ja in seinem Buch The Great Chessboard von 1997 ja exakt im Grunde genommen einen Fahrplan für die oder eine Blaupause für die Politik entwirft, die heute von Seiten der USA oder der NATO gegenüber der Ukraine vertreten werden. Das heißt also, oh gut, aber okay, das ist vielleicht, würde jetzt zu weit führen, das weiter auszuführen. Aber jedenfalls diese Strömungen, ihre Verlautbarer und die Manifeste, die entsprechenden einschlägigen Verlautbarungen, sind unseres Erachtens natürlich ideologischer Ausdruck von dahinterstehenden, das heißt also ökonomischen Interessen natürlich. Die Konflikte in Syrien, um den Irak, um den IS, die Stellvertreterkriege zwischen Iran und Saudi-Arabien, wie zum Beispiel im Jemen, wie zum Beispiel auch in Syrien, wo die verschiedenen Fraktionen des Bürgerkrieges natürlich auch von verschiedenen interessierten Staaten der Umgebung unterstützt werden. Und eben letztendlich auch der Ukraine-Konflikt werden unserer Ansicht nach befeuert, in letzter Konsequenz von den sich hier kreuzenden Interessen um Rohstoffe im Kaspischen Raum, beziehungsweise die Kontrolle über die Zugangs- und Transportwege.
Hierzu gehört natürlich auch die Rolle, die transnationale Konzerne hier spielen, in Kooperation mit den heimischen Machthabern. Landwirtschaftliche Flächen in Entwicklungsländern werden sich angeeignet und die Menschen, die dort bis dahin das Land genutzt haben, werden vertrieben. Dann gibt es auch die Probleme mit dem Internationalen Währungsfonds, zum Beispiel wenn Länder stark verschuldet sind, dann werden mit dem Internationalen Währungsfonds Auflagen erzwungen, Kreditauflagen, die Strukturanpassungsprogramme erfordern. Und die führen normalerweise zu massenhaften Verarmungsprozessen, was dann wiederum die Menschen zur Emigration zwingt. Freihandelsabkommen, sowas, was gerade bei uns verhandelt wird, mit Stichwort TTIP, führen auch genauso zu diesen schlimmen Folgen, weil dort nur Konzerne ihre Macht ausüben können und die kleinen Leute über den Rand fallen. Dabei konzentriert sich der Reichtum weltweit immer nur noch auf die Hand einer immer kleiner werdenden sogenannten Elite. Oligarchen nennt man das in manchen Ländern. Diese Expansionspolitik transnationaler Konzerne und eben auch der politischen Machthaber in den Ländern des Nordens und Westens verschärfen die internationalen Rivalitäten, sodass also Wiederaufrüstung betrieben wird in hohem Maße, dass Militärdoktrinen geändert werden, wie in der NATO und überhaupt auch in den USA. Und das hat natürlich zur Folge, dass auch in Russland und China, die sich ja als Hauptkonkurrent verstehen, diese Militärdoktrinen reflektiert werden und dann entsprechende Widerstände hervorrufen.
Ja, als Fazit vielleicht, man muss unseres Erachtens ergänzend zu allen sinnvollen friedenspolitischen Aktionen immer wieder auf diese globalen, in mehrfacher Hinsicht globalen Zusammenhänge hinweisen. Man sollte eben nicht bloß bei der Forderung nach Abschaffung aller Waffen stehen bleiben. Also um friedenspolitische Aktivitäten dauerhaft in dieser Gesellschaft zu verankern und mehrheitsfähig zu machen, muss man unseres Erachtens auch eine weitere Dimension hier mit einziehen. Das heißt, sie müssen verbunden werden mit den materiellen Widersprüchen, mit denen die Menschen hier im Alltag, im Berufsleben und in allen Bereichen immer wieder konfrontiert werden. Das heißt, wir müssen deutlich machen, dass die Tendenz zur Polarisierung weltweit korrespondiert mit einer ebensolchen in unserer Gesellschaft. In ökonomischer, gesellschaftlicher und sozialer Hinsicht. Sie korrespondiert als weitere Ebene, die hier noch zu berücksichtigen ist, ebenso mit einer solchen auf der Ebene der EU-Staaten. Hier haben wir zum Beispiel mit Bezug auf die Ausdifferenzierungsprozesse zwischen nördlichen EU-Staaten und auf der anderen Seite Staaten wie Griechenland, Italien, Portugal, Spanien oder auch Irland. Wir haben also insgesamt unter dem Strich Verarmungsprozesse auf allen Ebenen. Und diese Verarmungsprozesse haben eben nicht nur etwas zu tun mit weltweit agierenden Kapitalinteressen, sondern sie sind ganz wesentlich von ihnen bestimmt.
Aber kann das nicht alles auch in die Resignation führen? Sind die diese Interessen repräsentierenden Kreise nicht zu mächtig?
Wir sind der Meinung, und ich denke, das ist auch quer durch die Weltgeschichte immer wieder zu beobachten, dass Widersprüche auch immer Gegenkräfte mobilisieren. Das heißt, es gibt keinen Grund zur Resignation. Und wir haben ja heute schon Tendenzen in die Richtung, dass sich eine kritische Gegenöffentlichkeit herauszubilden beginnt. Wir haben als Beispiel, in der Literatur wird zum Beispiel der Zusammenhang von Ausbeutung und Kapitalismus heute zunehmend offener thematisiert. Wenn man heute in die Buchhandlung geht, hat man heute ein Angebot, das vor 20, 25 Jahren eigentlich so noch gar nicht vorhanden war. Wir haben Autoren wie Jean Siegler, wir haben Autoren wie Thomas Piketty oder wir haben Naomi Klein, die eben den Kapitalismus in ihren verschiedenen Veröffentlichungen durchaus kritisch thematisieren. Wir haben die Occupy-Bewegung, wir haben eine gestiegene Sensibilität für die Verletzung einer der Privatsphäre durch staatliche Aktivitäten. Wir haben, was Gudula ja schon angesprochen hat vorhin, einen sich verstärkenden Protest gegen TTIP. Wir haben nebenbei seit 1989 auch Veränderungen im Parteiengefüge in vielen europäischen Staaten, um nur einige Beispiele zu nennen. Darüber hinaus, auf der internationalen währungspolitischen Ebene, konstituieren sich die BRICS-Staaten gegen das Diktat des IWF und seiner währungspolitischen Fundamente. Das heißt, es gibt also unseres Erachtens überhaupt keinen Grund zur Resignation.
Kannst du kurz erklären, was die BRICS-Staaten sind?
Ja, die BRICS-Staaten sind für Kürzel für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Diese Staaten haben sich vor einiger Zeit auf internationaler Ebene zusammengeschlossen, um ein währungspolitisches Gegengewicht gegen die, im Grunde genommen sich noch auf das Bretton Woods-System in letzter Konsequenz stützende dollarzentriertes System des IWF zu bilden, um eben auf ihrer Ebene hier entsprechende Monopole zu brechen.
Dies ist eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Bei mir im Studio sitzen heute Gudula Wegmann und Burkhard Jäger. Unser Thema lautet Flüchtlingsproblematik. Der letzte G7-Gipfel hat sich ja immerhin auch der Flüchtlingsproblematik angenommen, oder?
In der Präambel kommt diese gar nicht vor. Hier wird in bester neoliberaler Manier auf Handelsfreiheit gesetzt. Und ansonsten handelt es sich um eine unverbindliche, ja, global-galaktische Wunschzettelaktion. Ich könnte mal zitieren. Heute haben wir konkrete Maßnahmen, sagen sie in dieser Gipfelerklärung, in den Bereichen Gesundheit, Teilhabe von Frauen und Klimaschutz beschlossen, um unseren Teil dazu beizutragen, die großen globalen Herausforderungen anzugehen und auf einige der drängendsten Probleme in der Welt zu reagieren. Und jetzt kommt's: Zusätzlich zur Förderung des Handels als wichtiger Motor für Wachstum wird außerdem die Umsetzung dieser konkreten Maßnahmen uns dabei helfen, also die konkreten Maßnahmen bezüglich Gesundheit, Teilhabe von Frauen und Klimaschutz, sollen uns dabei helfen, unser zentrales Ziel eines robusten, nachhaltigen und ausgewogenen Wachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen zu erreichen. Damit ist das Zitat beendet. Im Text selbst wird nur an untergeordneter Stelle und rein deskriptiv, also rein beschreibend, auf die Flüchtlingswellen im Mittelmeer Bezug genommen. Ich zitiere wieder aus der Abschlusserklärung des G7-Gipfels. Man ist besorgt über eine wachsende terroristische Bedrohung in Libyen, ist äußerst besorgt über die wachsende Zahl von Flüchtlingen, die durch eine Vielzahl von Konflikten und humanitären Krisen schwierige wirtschaftliche und ökologische Bedingungen und repressive Regimes auf die Wanderschaft gezwungen werden. Und eingestreut ist in dieser Abschlusserklärung noch ein Hinweis, ein ziemlich verschämter Hinweis, auf die insbesondere von den entwickelten Nationen zu verantwortende drohende Klimakatastrophe. Ende des Zitats. Und bei dem Thema Armutsbekämpfung versteift man sich darauf, nur extreme Armut zu beseitigen. Also es ist nicht die Rede davon, generell Armut zu beseitigen.
Nochmals zur Flüchtlingsproblematik. Ist es nicht legitim, wenn die EU-Staatschefs auf die kriminellen Schlepperbanden hinweisen und ihnen das Handwerk legen wollen?
Ja, ich denke, man darf in diesem Zusammenhang Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Hier ist natürlich nicht der Raum, um definitorische Spitzfindigkeiten von Asyl-, Flüchtlings- oder geduldeten Status zu untersuchen. Entscheidend ist unseres Erachtens die Logik, die hinter diesem Gesamtzusammenhang steht. Diese Institutionen, die hier aktiv werden auf EU-Ebene, sind ja offensichtlich dazu da, um ein Maximum an Zuwanderungen von den jeweiligen Ländern fernzuhalten. Hier ist vielleicht auch interessant als Hintergrund die Einlassung des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen zum Umgang der europäischen Staaten mit Flüchtlingen, der ja gesagt hat, dass der Umgang der europäischen Staaten mit Flüchtlingen und Migranten einfach unzumutbar sei und dass hier dringend Verbesserungsbedarf anzumahnen ist. Zum Beispiel wäre, um jetzt noch einige Zahlen zu nennen, bis dato war diese Politik des Fernhaltens ja auch durchaus in Anführungsstrichen erfolgreich. Wir haben in dem Zeitraum von 1992 bis 2007 ein Sinken der Asylanträge von insgesamt 460.000 auf 220.000 europaweit. Eine analoge Tendenz natürlich auch in Deutschland. Dieser Rückgang ist ganz wesentlich zurückzuführen gewesen auf ein erfolgreiches Abfangen auf See. Und natürlich auch auf die sogenannte Dublin-Verordnung aus dem Jahre 1996. Das heißt, diese Verordnung legt ja fest, dass ein Asylantrag nur da möglich ist, wo erstmals europäischer Boden von Migranten und Flüchtlingen betreten wird. Das heißt also, in aller Regel kommen die ja aus Richtung Süden oder vielleicht auch aus Richtung Südosten. Und betroffen sind dann natürlich primär Staaten wie Griechenland, Italien, Spanien. Die Folge ist natürlich eine überproportionale Belastung der südeuropäischen oder südosteuropäischen Staaten. Wiederum weitere Folge, die Art und Weise des Umgangs mit Flüchtlingen in dieser Region, speziell in Griechenland, ist laut Europäischem Gerichtshof wortwörtlich unmenschlich und erniedrigend. Deswegen sind Abschiebungen nach Griechenland bis dato auch vorübergehend ausgesetzt.
Ja, wir sehen, dass diese Dublin-Abkommen offensichtlich nicht mehr reichen als Filtermechanismus. Deshalb suchen wir jetzt nach neuen Möglichkeiten. Es wird von Kontingentregelungen gesprochen, von Willkommenszentren in Nordafrika. Also da kann einem ja ganz übel werden, wenn man das hört. Also diese schönfärberische Sprache, die ist auch etwas, was uns immer aufhorchen lässt. Es lässt sich dann auch noch eine Tendenz beobachten, dass sogenannte qualifizierte und integrationsfähige Migranten besonders willkommen sind, die anderen dann weniger. Also die Hungerleider will man nicht haben. Der Status als anerkennungsfähiger politischer Verfolgter ist dabei offensichtlich interpretationsfähig, wie wir jetzt bei der Debatte sehen um Flüchtlinge aus Kosovo und Mazedonien und anderen angeblich sicheren Staaten in Osteuropa.
Ganz generell ist unseres Erachtens die Unterscheidung zwischen dem anerkennungsfähigen politischen Flüchtling und dem sogenannten, in Anführungsstrichen wieder, Wirtschaftsflüchtling unseres Erachtens demagogisch. Denn die Ursachen für alle Flucht- und Migrationsbewegungen sind natürlich immer und in jedem Fall die durch die ungleiche Wirtschafts- und Handelsstrukturen geschaffenen Wohlstandsgefälle, von denen die, in Anführungsstrichen, entwickelten Länder profitieren und die für ihren Wohlstand eine Conditio sine qua non sind, die erst vor Ort häufig eine existenzielle Notsituation schaffen und zur Auswanderung zwingen. Unseres Erachtens ist deshalb jeder bloße Appell an Hilfsbereitschaft und Caritas, der diese strukturellen Ursachen nicht mitreflektiert, eine bloße Verwaltung des Elends und redet einer bloßen Verwaltung des Elends das Wort. Leistet jedoch keinen Beitrag zur Beseitigung der Ursachen. Insgesamt sehen wir also ein Patchwork-Muster von kurzfristigen Aushilfen, jedoch keine Maßnahmen, die im besten Sinne radikal sind, das Übel also an der Wurzel packen.
Wie sollten solche Maßnahmen denn aussehen, die eine neue Wirtschaftsordnung bringen?
Ja, ganz einfach, eine neue Weltwirtschaftsordnung. Eine neue Weltwirtschaftsordnung, wo Menschen nicht nur Träger und Funktionierende eines maximal anzueignenden Profites sind, sondern die Menschen sollen Nutznießer dieser neuen Ordnung sein. Es soll der Rahmen dafür bereitgestellt werden, dass Menschen alle ihre Fähigkeiten und Interessen in optimaler Weise entfalten können. Das heißt, dass all diese Widersprüche, die wir zurzeit haben, auf globaler Ebene, dass die in allen Bereichen auch zu sehen sind und zu lösen sind. Bis in die privatesten Beziehungen hinein.
Aber ist das nicht ein utopisches Wunschdenken?
Wir meinen, alle weltgeschichtlich wirksam gewordenen und werdenden Innovationen und Transformationen waren irgendeinmal utopisch. Friedensarbeit bedeutet für uns, neben den schon genannten Aspekten, auch und vor allen Dingen den Appell an jede und jeden von uns, auf seinen kritischen Verstand zu vertrauen. Die Protagonisten der Frankfurter Schule haben einmal gesagt, Man darf sich von den Verhältnissen nicht dumm machen lassen. Vorderhand allerdings enthebt uns das natürlich nicht der Tagesaufgabe hier und jetzt. Und nicht zuletzt natürlich auch in Braunschweig, darauf hinzuwirken, dass für alle Flüchtlinge, egal aus welchen Gründen sie hierher gekommen sind, ausreichend Unterbringungsraum geschaffen wird. Darüber hinaus wird genau zu beobachten sein, inwieweit rechte und rechtsextreme Gruppierungen hier die Situation auszunutzen gedenken. Beispiel: Im Stadtteil Kralenriede hat eine sogenannte Bürgerinitiative für Sicherheit und in Braunschweig schon diverse Male Flugblätter verteilt, zum Teil assistiert von Mitgliedern der Jugendorganisation der NPD Junge Nationaldemokraten. Ebenso kam es vor, dass sich Mitglieder der Partei Die Rechte, die ja auch in Braunschweig nicht ganz schwach ist, schon mal bei der Kita Morgenstern in Kralenriede erkundigt haben, wie es denn so mit den Asylbewerbern in der Nachbarschaft bestellt sei. Friedensarbeit bedeutet also, auf mehreren Gleisen zu fahren. Das heißt, wir müssen die Zusammenhänge reflektieren und dieses in Aktivitäten angehen und umsetzen.
Und diese Aktivitäten finden ja auch statt, also in der Kralenriede und in der Stadt, wenn also gegen Bragida demonstriert wird, also mit sehr viel Nachhaltigkeit und mit vielen Diskussionen, die eben auch zur Aufklärung beitragen.
Genau.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okerwelle 104,6. Das Friedensbündnis trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat in der reformierten Gemeinde am Wendentorwald 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum unter der Adresse www.friedenszentrum.info, wo man sich über einen Link auch die bisherigen Sendungen, allerdings ohne die schönen Musiktitel, anhören kann. Bis zur nächsten Sendung.